Ich beginne wieder mit einem Gebet. Unser Leiden, Herr, verwandelt sich, wenn wir im gläubigen Blick auf deine Güte Ja sagen, in Hinnahme, in Liebe, in Aufopferung, ja, in Freude. Unser Leiden wandelt sich, wenn wir die Gedanken der Verzagtheit abwehren und die Angst überwinden durch ein tiefes Vertrauen auf deine wunderbare Führung. Unser Leiden verwandelt sich, wenn du das Herz öffnest für den Kummer anderer. Du willst unsere Trauer in Freude verwandeln und führst uns durch die Nacht des Todes zur leuchtenden Osterfreude. Du gibst uns Anteil an deinem österlichen Sieg. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Teilnehmer an den Exerzitien, an den Rundfunkgeräten in der Nähe und in der Ferne. Wir sind wieder eine große hörende Gemeinde und ich beziehe mich in das Hören mit ein. Was nicht gehört ist, das ist keine Wahrheit. Eigene Meinungen gibt es viele, aber Wahrheit gibt es nur eine. Und um diese Wahrheit geht es. Wenn wir über den Menschen nachgedacht haben, unter dem Motto, Mensch, wer bist du? Dann haben wir uns gefragt, nicht wie fühlen wir uns oder wie sehen wir uns heute in der Gesellschaft, wie kommen wir uns vor, wie wird der Mensch heute bewertet, sondern wir fragen, wie hat Gott ihn gewollt? Aber wenn wir die konkrete Welt betrachten und unser Leben und die Geschichte der Menschheit, dann müssen wir sagen, man kann über den Menschen nicht sprechen, ohne auch das Leid zu nennen. Leiden gehört zum Menschsein dazu. Ich nehme nur mal eine von den vielen, vielen Stellen aus der Heiligen Schrift, und zwar aus dem Kolosserbrief, erstes Kapitel, wo der heilige Paulus schreibt, jetzt freue ich mich in den Leiden, die ich für euch trage. Für den Leib Christi, die Kirche, ergänze ich in meinem irdischen Leben das, was an den Leiden Christi noch fehlt. Ich diene der Kirche durch das Amt, das Gott mir übertragen hat. Das sind ja ganz neue Töne. Amtskirche gleich leidende Kirche. Das ist was Neues. Man hat immer den Eindruck, dass Amtskirche gleich herrschende Kirche ist, machtausübende Kirche ist, Kirchensteuer einnehmende Kirche ist und weiß Gott, wie gestaltet ist. Aber der heilige Paulus spricht hier vom Amt des Leidens. Er leidet mit an den Leiden Christi und ergänzt das, was am Leiden Christi in Bezug auf die Kirche noch fehlt. Das sind Worte, die haben schon viele zum Nachdenken gebracht und sind zu keinem rechten Ergebnis gekommen. Wir können also irgendwie erahnen, erstens, dass unser menschliches Leiden etwas mit Christus zu tun hat. Und zweitens, dass das Leiden Christi sich fortsetzt in dem Leib der Kirche, die hier auf der Erde eine angefochtene Kirche, auch eine verfolgte und eine leidende Kirche ist, in allen ihren Gliedern. Und das ist das Amt, das wir haben, mit Christus so eins zu sein, dass wir nicht nur mit ihm triumphieren, das ist Ostern, sondern zunächst einmal auch mit ihm leiden und sterben. Das schmeckt uns, ehrlich gesagt, nicht besonders. Aber es gibt ja diese Verheißung, und da nehme ich die zweite Stelle, aus dem 16. Kapitel bei Johannes, aus den Abschiedsreden Jesu, wo er sagt, Amen, Amen, ich sage euch, ihr werdet weinen und klagen, aber die Welt wird sich freuen. Ihr werdet traurig sein, aber eure Trauer wird sich in Freude verwandeln. Mir kam einmal der Gedanke, und das ist sicherlich nicht falsch, dass diese Verwandlung, und wir haben ja schon davon gesprochen, dass Wandlung ein wichtiges Thema ist in der ganzen Heilsgeschichte der Menschheit. Wir haben über das erste Wandlungswort, das geschöpflich gesprochen wurde, durch Maria nachgedacht. Denn durch ihr Ja-Wort ist das Wort Gottes Fleisch geworden. Das erste vollmächtige, geschöpfliche Wandlungswort. Aber es geht ja noch um mehr. Im zweiten Kapitel bei Johannes, gleich am Anfang, bringt er nämlich ein Thema anhand einer Begebenheit, die sich in Kana abspielte, bei einer Hochzeit. Und da wird schon ein Thema angekündigt, das das ganze Leben und Wirken und die Sendung Jesu betrifft, nämlich Verwandlung. So wie Wasser in Wein verwandelt wird, so soll Trauer in Freude verwandelt werden. Und dann geht es um das zweite Thema, Hochzeit. Am Ende ist die große Freude, wenn der Schöpfer sich wieder mit seiner Schöpfung, der Braut, Kirche, vermählt. Das müssen wir alles im Hintergrund wissen, um zu verstehen, dass Leiden mehr ist als eine bloße Passion. Ich möchte sagen, es gibt sogar im dreifaltigen Geheimnis Gottes vor aller Schöpfung schon das Leiden. Aber in einem positiven Sinn. Wir haben ja gar nicht die Ahnung, dass Leiden auch etwas Positives ist. Und zunächst einmal etwas ganz Wertneutrales. Man kann das zum Beispiel auch am Bild oder an dem Begriff Sklave deutlich machen. Der heilige Paulus hat darüber ja eine theologische Betrachtung uns gegeben, wenn er sagt, Sklave bedeutet nicht nur unterdrückt sein, sondern bedeutet zunächst einmal Eigentum sein von jemandem. Jetzt kommt es darauf an, wessen Eigentum bin ich? Bin ich das Eigentum meiner Triebe oder eines Menschen, dann bin ich ein wirklich unterdrückter, unfreier Sklave. Wenn ich aber das Eigentum Christi bin, dann bin ich frei. Das heißt, auch das Wort Sklave ist zunächst einmal wertneutral. Keiner lebt sich selber, keiner stirbt sich selber. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Ob wir leben, ob wir sterben, wir sind Eigentum des Herrn. Das ist Sklaventum. Und Maria hat das ja bestätigt. Siehe, ich bin die Sklavin des Herrn. Ancilla Domini, das heißt Sklavin des Herrn. Und das ist ein Ehrentitel. Und so müssen wir auch das Wort Leiden einmal betrachten, das zunächst einmal etwas ganz Wertneutrales ist. Es gibt tatsächlich auch in unserer Sprache, gibt es die positive Bedeutung des Wortes Leidens. Nämlich, wenn ich zum Beispiel zu jemandem sage, ich mag dich leiden. Das ist eine positive Form. Das heißt auf Deutsch, ich liebe dich, ich habe dich gern. Ich mag dich leiden. Und dann gibt es die grammatikalische Form, die man im Lateinischen Passivum nennt und die man im Deutschen die Leidensform nennt. Das ist etwas ganz Wertneutrales. Leidensform bedeutet, mit mir geschieht etwas, was ich durch meine Bejahung zwar vielleicht beeinflussen kann, aber was an mir geschieht, was ich geschehen lasse oder über mich ergehen lassen muss, weil ich es nicht ändern kann und mich dagegen nicht wehren kann. Wenn es zum Beispiel heißt, ich werde gepflegt, so etwas Positives. Aber es ist die Leidensform. Ich werde gefahren. Ich werde von einem Menschen unterdrückt. Je nachdem, positiv oder negativ, kann die Leidensform verstanden werden. Ich werde auch geliebt. Auch das ist Leidensform. Rein grammatikalisch zunächst betrachtet. Und diese Art positiver Leidensform, ich werde geliebt, ist bereits im dreifaltigen Geheimnis Gottes angelegt. Denn Gott ist ja Gemeinschaft. Das ist das Besondere, was sich an ihm offenbart, dass er nicht ein einsamer, einziger Gott ist, eine Monade, wie man sagt, die von Ewigkeit her vor lauter Einsamkeit und Langeweile sich eine Schöpfung erschaffen muss, um ein bisschen Abwechslung zu haben. Also das Gottesbild des Islam könnten wir unmöglich annehmen, weil Gott kein Liebender sein könnte, sofern er nicht Gemeinschaft ist. Zur Liebe gehören ja immer zwei, und zwar ebenbürtige. Und im dreifaltigen Geheimnis ist das angelegt, dass der Vater und der Sohn eine liebende Beziehung zueinander haben, die wiederum in Person der Heilige Geist ist. Sodass also schon diese positive Leidensform in Christus da ist, personifiziert. Wenn aber nun Christus, also Jesus, der Sohn Gottes, Mensch wird, dann nimmt diese zunächst einmal positive Leidensform eine ganz besondere neue Form an. Und das ist eben bedingt durch die Sünde des Menschen, nämlich der heilige Paulus sagt, ich verkündige euch Christus als den Gekreuzigten. Also es ist wichtig zunächst einmal, dass es dieses Positive zu sehen. Und wenn Maria zum Beispiel mit ihrem berühmten Wandlungswort, mit dem sie das Wort Fleisch werden lässt, wenn sie sagt, siehe, ich bin die Sklavin des Herrn, dann drückt sie natürlich aus, ich möchte auch diese Leidensform annehmen, die der Schöpfung seit dem Sündenfall zum Schicksal geworden ist. Sie wird zur Mater Dolorosa. Menschliches Leid gehört zum menschlichen Leben dazu und lässt sich vom Leben nicht abtrennen. Aber wir haben schon gemerkt, da ist verborgen schon die Freude da. Und ich wage zu behaupten, wenn Jesus sagt, eure Trauer wird in Freude verwandelt werden, dass das ja nicht nur in einem Nacheinander zu verstehen ist, hier auf der Erde Trauer, im Himmel Freude. Das ist ja der Vorwurf, der der Kirche oft gemacht wird, dass sie aufs Jenseits verdröstet, um die Menschen hier in ihrer Trauer zu belassen. Das ist nicht gemeint, sondern ich verstehe das in einem anderen Sinn. Die Freude ist ja schon hier unter uns gegenwärtig. Ich möchte an einem Beispiel deutlich machen. Wenn der Priester am Altar die Eucharistie feiert, und wenn Christus beim letzten Abendmahl den Jüngern das Brot reicht, von dem er sagt, dies ist mein Leib, nehmet hin und esset, dies ist mein Leib für euch gegeben, und den Kelch mit Wein, mit dem Kommentar, dies ist mein Blut für euch vergossen, dann behält das Brot die äußere Gestalt und auch die äußere Form, die es vorher hatte, und der Wein bleibt äußerlich wie Wein bestehen, und doch hat sich das innere Wesen total verwandelt. Es ist jetzt der lebendige Christus, der uns in dem Brot gereicht wird und in dem Kelch als Trank dargeboten wird. Der lebendige Christus. Die äußere Gestalt ist geblieben, das innere Wesen hat sich verändert. Und das gilt genauso von der Verwandlung, nicht nur bei der Eucharistie, sondern von der Trauer. Die äußere Gestalt der Trauer bleibt hier auf der Erde. Also es ist nicht ganz falsch zu sagen, die Erde ist ein Tal der Tränen. Aber sie wird schon hier in Freude verwandelt, sodass auf dem Untergrund unseres Lebens diese Grundmelodie bei gläubigen Menschen, die Christus angenommen haben oder in ihn durch die Taufe implantiert sind, die Grundmelodie ihres Lebens schon die Freude ist. Das heißt also, selbst als Jesus am Kreuze hing, war die äußere Gestalt der Trauer unübersehbar und erschütternd, aber im tiefsten die Freude. die ihm niemand nehmen konnte. Ich vergleiche das immer gerne mit einem Sturm auf dem Meer. Und wenn Sie einmal 200 Meter oder 500 Meter tiefer gehen in das Meer, ist alles Stille. In der Tiefe der Seele kann die Freude angesiedelt sein. Ich habe einmal erlebt, das habe ich schon oft erzählt, eine Frau, die sehr depressiv war, unheilbar depressiv, in dieser Depression gelebt hat und in dieser Depression auch gestorben ist. Die hatte ich in einem Bibelkreis einmal jahrelang und die saß immer nur da, sagte nie ein Wort und hatte immer ihre Gesichtszüge so, dass man ihr ansah, diese Frau ist krank. Und eines Tages, als wir einmal die Runde machten, jeder sollte einmal etwas über sich erzählen, weil wir so wenig voneinander wussten, da kam auch sie an die Reihe. Und dann sagte sie, ich weiß, dass ich Ihnen eine Zumutung bin. Ich bin krank und depressiv. Aber ich kann Ihnen eines sagen. Ich habe auf dem Grund meines Herzens eine so große Freude, dass ich manchmal die ganze Welt umarmen könnte. Da ist die Trauer in Freude verwandelt. Hier auf der Erde noch nicht sichtbar, aber sie ist schon wirksam und schon da. Das heißt, der Himmel ist bereits in uns durch eine Nabelschnur da und fließt in uns ein. Wir sind ja Glieder am Leibe Christi. Deswegen haben wir auch Anteil an den Leiden Christi, sofern wir noch irdisch sind. Denn der irdische Leib der Christi ist immer der leidende Leib. Und das sind wir, die Kirche. Deswegen hat man die Kirche auch genannt, die streitende Kirche oder die leidende Kirche. Im Himmel die triumphierende Kirche. Aber es ist ein und derselbe Leib, verstehen Sie? Mit der himmlischen Perspektive, die dann offenbar wird, und hier auf der Erde noch mit der irdischen Perspektive, die uns halt vertraut ist. Und wir versuchen dann immer aus der Kirche etwas ganz anderes zu machen und das Leiden möglichst zu umgehen. Es ist ja also in unserer Gesellschaft, wenn Sie das Fernsehen mit der Werbung anschauen, passt das Leiden nirgendwo hin. Sie sehen nur strahlende Gesichter. Bei jeder Zahnpasta sehen Sie strahlendes Gesicht, sogar bei dem Treppenlift, den die alten Leute benutzen, strahlende Gesichter. Egal wie, die Leute sind alle glücklich, haben kein Leid. Das ist eine Lüge, die uns vorgemacht wird. Das Leiden wird kaschiert. Dabei ist das Leiden unübersehbar groß, gerade auch in unserer zerrissenen Gesellschaft. Mir erzählte mal eine Frau, sie war beim Augenarzt, weil ihre Augen immer nur tränten. Und sie sagte dem Augenarzt, Herr Doktor, meine Augen tränen, was soll ich denn machen? Und da hat der Arzt zu ihr gesagt, wissen Sie was? Der Mensch ist immer ein Weinender. Denn wenn der Augapfel keine Tränen hat, keine Tränenflüssigkeit, dann kann er nicht sich bewegen und als Auge funktionstüchtig sein. Der Mensch ist ein Weinender. Das ist die Natur des Menschen. Das ist ein schönes Bild, möchte ich sagen. Denn wir leben hier wirklich auch im Tal der Tränen und nicht nur im Tal des Halleluja. Also ich sage dir schon, die Leidensform ist im dreifaltigen Gott schon vorgegeben, und zwar positiv und schmerzlos, klar. Aber wir hören ja schon, wie es gibt ja diese anthropomorphen Ausdrücke, die man auf Gott anwendet, also menschliche Ausdrücke. Gott ist der eifersüchtige Gott zum Beispiel. Dieses Wort kommt oft im Alten Testament. Aber das ist eine ganz andere Eifersucht, als wir kennen. Die Eifersucht Gottes ist sein Leiden daran, dass der Mensch ein verlorenes Schaf geworden ist, dem er nachgehen möchte. Und er kann es nicht ertragen, dass eine seiner Geschöpfe verloren geht. Und das ist seine Liebe. Diese Eifersucht, die sucht mit Eifer die Rettung des Menschen. Etwas ganz anderes, nämlich Positives. Und der Heilige Geist ist sozusagen das Prinzip diese Empfangsbereitschaft, die sozusagen aus Christus den Leidenden macht. Und das Leiden ist bei ihm die äußerste Form der Liebe. Also man könnte sagen, es gibt in Gott schon so etwas wie eine unbefleckte Empfängnis, dass der Vater dem Sohn seine Liebe schenkt, dem Heiligen Geist, er sie empfängt. Und das ist die Passivumform, die Liebe empfangen, geliebt werden, aber dann auch die Fähigkeit haben, die Liebe wieder zurückzugeben in demselben Heiligen Geist und damit eine Einheit zu finden, die in Gott unglaublich, unglaublich großartig ist, sodass wir sie gar nicht erklären können. Durch den Sündenfall ist aus dem positiven Leiden das schmerzvolle Leiden geworden. Das heißt, durch die Verführung zur Arroganz, durch die Anmaßung, wollte der Mensch nicht mehr Empfängnis sein, sondern er wollte selbst Quelle sein. Er wollte selbst Ursache sein. Er wollte selbst der Macher sein. Er wollte selbst wie Gott sein, aber nicht das Passivum leben. Und das Passivum ist ja eben die weibliche Schöpfung, die wir schon betrachtet haben. Das wollte der Mensch nicht sein. Und deswegen verstehen wir also auch noch einmal dieses zweite Kapitel im Philipperbrief, wo gesagt wird, dass Jesus, der Gott gleich war, auf sein Gottgleichsein verzichtet hat und dann die menschliche Entsprechung angenommen hat, die er schon in der Gottheit hatte oder hat, nämlich empfänglich zu sein, passiv zu sein, ja, bis in die Passion sich zu erniedrigen, bis zum Tod am Kreuz. Das Leiden hat also seinen Grund, seinen Ursprung dort, wo der Mensch die Grenzen, die ihm von Gott gesetzt waren, als Geschöpf überschritten hat. Im Römerbrief deutet das der heilige Paulus einmal an, im 12. Kapitel, wenn er schreibt, aufgrund der Gnade, die mir gegeben ist, Passivum, gegeben ist, sage ich einem jeden von euch, strebt nicht über das hinaus, was euch zukommt, jeder eben nach dem Maß, das Gott ihm zugeteilt hat. Die Sünde ist die Maßlosigkeit. Sie will die Grenzen überschreiten und maß sich etwas an, was dem Menschen, dem Geschöpf gar nicht zusteht. Er will nicht nur Passivum sein, er will Gestalter sein, er will Schöpfer sein. Das ist das Problem. Und das führt ihn in das negative, schmerzvolle Leiden hinein. Bei Jeremia wird es im 2. Kapitel mit folgenden Worten und Bildern etwa zum Ausdruck gebracht. Mein Volk hat doppeltes Unrecht verübt. Mich hat es verlassen, den Quell des lebendigen Wassers, und hat sich Zisternen gegraben, rissige Zisternen, die das Wasser nicht halten. Mein Volk hat seinen Ruhm gegen unnütze Götzen vertauscht. Interessant, wenn man das bedenkt, was das bedeutet. Diese Leidensform oder Leideform empfangen bedeutet ja aus dem frischen Quell trinken dürfen, der mir angeboten ist, der für mich fließt. Ich werde gedrängt. Ich brauche es nicht selber, die Quelle zu sein. Ist doch etwas Wunderbares. Aber wenn ich selber Quelle sein will, dann zeigt mir Gott, wo ich hinkomme, wenn er nur den Quell verschließt, den er uns ja schenken will. Dann gibt's nur noch eine Zisterne, in der wir das faulige Wasser dann sammeln können, das dann noch bleibt, das dann ganz giftig wird, weil es nicht mehr genießbar ist. Wer also das verneint, von Gott und seiner Quelle gespeist zu werden, der muss sich mit den Zisternen begnügen, seiner selbstgemachten Sinnhaftigkeit und seinem selbstgemachten Glück, das überhaupt nicht trägt und den Menschen auch nicht glücklich machen kann. Das Wasser wird faul, und die Krankheitskeime verursachen neue Leiden und Schmerzen. Also entkommt der Mensch auch als Gestalter und Macher dieser Welt nicht dem Leiden. Deswegen das doppelte Unrecht, so heißt es bei Jeremia, bedeutet doppeltes Leiden. Das erste ist der Gottesverlust. Denken wir noch einmal daran, wenn wir schon von Quelle sprechen und Zisterne, wie der heilige Pfarrer von Arsia in Bezug auf Maria sagte, sie ist nicht die Quelle der Gnade, sondern der Kanal der Gnade. Das ist ein großer Unterschied. Die Quelle ist Gott selber. Und wenn wir selber Quelle sein wollen und nicht Kanal, ja, dann haben wir die Quelle des lebendigen Wassers verlassen und dann haben wir den Gottesverlust. Dieser Gottesverlust wird in der Menschheitsgeschichte schmerzlich und immer mehr schmerzlicher spürbar, je glaubensloser unsere Gesellschaft wird, bis heute. Die Folge ist der Atheismus, die Folge ist der Sinnverlust, ist eine Leere, eine tiefe Traurigkeit und eine große Angst. Es gibt übrigens einen Theologen der Angst, der seine ganzen Bücher nur über Angst geschrieben hat. Der Mann heißt Drewermann. Der hat nur über Angst geschrieben. Im Grunde stellt er genau den Menschen dar, der durch die Gottlosigkeit in die Angst gejagt wird. Aber das ist nicht doch die eigentliche Erklärung der ganzen Geschichte des Menschen und des Heils. Die Angst allein kann kein Motiv sein. Viele meinen, Religion sei aus Angst entstanden. Da ist zwar ein Körnchen Wahrheit dran, aber zunächst einmal ist doch die Religion die wiederhergestellte Verbindung. Ich sprach von der Nabelschnur, die zwischen Gott und dem Menschen wieder da ist, sodass Gnade fließen kann und die Angst vertrieben werden soll und die Trauer in Freude verwandelt werden soll. Also der Gottesverlust führt zur Angst und zur Traurigkeit. Es gibt natürlich auch heilsgeschichtlich schon die Verheißung, wir denken an das Urevangelium, das schon nach dem Sündenfall dem Menschen mit auf den Weg gegeben wurde, dass der Schlange der Kopf zertreten wird und dass sich in Christus das erfüllen wird, sodass da schon die Freude da ist in Form einer erfüllten Hoffnung. Und Maria ist ja sozusagen die inkarnierte Hoffnung des alten Volkes, die Sehnsucht der ganzen Menschheit, die durch die Propheten immer wieder auch geschürt und erneuert worden ist. Also Gott verlieren heißt sich selbst verlieren. Gottes Verlust ist Identitätsverlust. Man kann auch sagen, Gott ist unsere bessere Hälfte. Ohne ihn könnten wir doch gar nicht sein. Und wenn ich ihn aufgebe, schneide ich mich ab vom Quell des lebendigen Wassers. Oder wie Jesus das im Bild vom Weinstock und den Rebzweigen sagt, getrennt von mir, abgeschnitten von mir, könnt ihr nichts tun. Wir können zwar scheinbar etwas bewirken. Denken Sie an die Barbara-Zweige, die wir am 4. Dezember vom Kirschbaum abschneiden und in eine Vase stecken und dann am Weihnachtstag erblühen sie in voller Blüte und in voller Schönheit, aber jeder Biologe weiß, was das bedeutet. Den Todeskampf der absterbenden Zweige, die das Letzte noch einmal geben, aber nie mehr Frucht bringen können. Aus der Blüte kommt keine Frucht mehr hervor. Abgeschnitten vom Baum des Lebens können sie zwar noch mal blühen und dann sterben sie ab. Und genauso ist es mit dem Menschen, der sich von Gott trennt. Der Gottesverlust ist Identitätsverlust. Der Mensch verliert sich selber, wenn er Gott verliert. Das ist das eine, was Jeremia sagt. Das zweite sind die rissigen Zisternen. Gemeint sind die Ersatzgötter, wie er gesagt hat. Mein Volk hat seinen Ruhm, Geschöpf Gottes zu sein, Ebenbild Gottes zu sein, in der Schönheit Gottes zu erstrahlen, diesen Ruhm gegen unnütze Götzen vertauscht. Rissige Zisternen, die nicht halten, was sie versprechen. Man kann weltlich einen Klemmer kann man verbreiten, einen Glanz, als wenn alles wunderbar wäre und alles dahinter ist hohl und leer und finster und traurig. Der Mensch hat das Sein mit dem Haben vertauscht. Der Mensch ist nur noch etwas, wenn er etwas hat, etwas besitzt, etwas ergreift. Aber das Sein hat er verloren, nämlich seine Würde. Das hat übrigens Papst Johannes Paul II. In seiner Enzyklika Dives in Misericordia über die Barmherzigkeit Gottes sehr schön am Bild des verlorenen Sohnes und des barmherzigen Vaters erläutert. Er hat gesagt, erst als der verlorene Sohn wieder in den Armen seines Vaters lag und der Vater sich mit ihm und er sich mit dem Vater versöhnte, erst da ist ihm bewusst geworden, was er verscherzt und vertan hatte. Die Frage nach dem Geld spielt überhaupt keine Rolle. Wo ist das Geld geblieben? Die Frage steht nicht im Raum, sondern dem Sohn ist in diesem Moment erst bewusst geworden, dass er seine Würde verloren hatte. So hat es der Papst in seiner Betrachtung zu dem Gleichnis vom verlorenen Sohn erklärt. Er erkennt den Verlust seiner Würde. Das sind die riesigen Zisternen. Und dann muss ich das ersetzen durch Geld und Vergnügen und eine Hetze nach Karriere und nach Geltung. Die Menschen machen sich krank und verrückt, weil sie sich immer noch mit diesen Zisternen begnügen. Im Philipperbrief im Kapitel 3, da steht, viele, von denen ich oft zu euch gesprochen habe, doch jetzt unter Tränen spreche, leben als Feinde des Kreuzes Christi, des Passivums. Ihr Ende ist das Verderben, ihr Gott ist der Bauch, ihr Ruhm besteht in ihrer Schande, nur Irdisches haben sie im Sinn. Fressen und saufen und sich vergnügen, sich ausleben, seine Triebe befriedigen, das soll der Sinn des Lebens sein. Geld, Besitz, Macht, Karriere, Ansehen, Sexualität, das kann's doch wohl nicht sein. Das sind die rissigen Zisternen. Und der Mensch fällt von einer Traurigkeit in die andere. Das doppelte Unrecht zieht also doppeltes Leid nach sich. Die Gottferne und den Sinnverlust und die Ersatzgötter und die damit verbundene Selbstzerstörung des Menschen. Der Mensch konnte es nicht ertragen, in der positiven Leideform, also Empfängnishaltung, sich verdanken dürfen, in dieser Haltung vor Gott zu stehen. Er wollte selber der Macher sein. Nur Kreatur sein war ihm zu wenig. Und jetzt muss er die schmerzhafte Form des Leidens annehmen, indem er das vergiftete Wasser aus der Zisterne trinkt. Seitdem gibt es das Kreuz des Menschseins, das Leiden in der schmerzvollen Form, die ja eigentlich ganz anders gedacht war. Der Mensch ist von Geburt an ein Leidender. Es fängt schon an bei der Mutter, der mit auf den Weg gegeben ist seit dem Sündenfall, dass sie unter Schmerzen gebären wird. Und die unter Schmerzen gebiert Schmerzenskinder. Wir selber sind immer wieder diejenigen, die diese Kette des Bösen in sich tragen und verkörpern. Im Salve Regina, da beten wir, a te clamamus exules filii heve, a te suspiramus gementes et flentes in hac lacrimarum valle. Zu dir rufen wir, trauernd und weinend in diesem Tal der Tränen. Maria ist selber die Mater Dolorosa gewesen, die das alles nachempfinden kann, obwohl sie nicht gesündigt hat. Weil Gott uns leiden konnte im positiven Sinne, wollte er das Leiden der Menschen mittragen und auf unsere Seite treten und auf seine Weise sozusagen diese Leidensform, die im dreifaltigen Wesen vorgebildet ist, auf irdische Weise gezeichnet durch die Sünde als der Gekreuzigte und als das Kreuz des Menschseins tragen. Christus ging also genau diesen Weg, um uns zu heilen. Und deswegen schreibt eben der heilige Paulus, wir sollen so gesinnt sein, wie Christus gesinnt war, der sich entäußert hatte, der ein Sklave wurde, den Menschen gleich, Sklave, also wieder einer, der über sich verfügen lässt, wie das ja im göttlichen Geheimnis immer war. Der Wille des Vaters ist seine Speise. Er hat keinen Eigenwillen, der gegen den Willen Gottes ist, den Willen des Vaters, sondern er ist ganz kongruent mit ihm, eins mit ihm. Wer mich sieht, sieht den Vater. Sodass man immer meinen könnte, er sei unmündig, ist er aber nicht, weil sein Wille eben total dem Willen des Vaters angeglichen ist. Das verstehen wir oft nicht. Wir meinen immer, unsere Freiheit demonstrieren zu müssen, indem wir das Gegenteil tun. Und das ist genau das, was uns in die Irre führt und wieder in die Zisterne hineinhaut. Und deswegen hat er sich entäußert, er wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. Er hat sich erniedrigt, er war gehorsam, wiederum die Passivform, gehorsam sein, bis zum Tod am Kreuz. Es gibt verräterische Worte, wir haben das schon gehört, er hat sein Gottgleichsein nicht als einen Raub an sich gerissen, wie der Mensch als Geschöpf es getan hat. Obwohl es ihm zustand, hat er daraus kein Privileg gemacht. Sie wissen, das Wort Privileg leitet sich ab von dem lateinischen Wort privare. Wenn Sie also irgendwo ein Schild sehen oder vielleicht sogar selber anbringen, privat, Zutritt verboten, privare heißt klauen, stehlen. Wenn Sie also hinschreiben, privat, Zutritt verboten, dann bedeutet das, das, was Sie als privat erklären, ist geklaut. Es gehört gar nicht Ihnen. Was gehört uns denn überhaupt? Nicht einmal unser Leib. Es gibt ja heute die Anmaßung zu sagen, mein Leib gehört mir. Das ist geklaut. Wir sind ja mit Christus eins durch die Taufe. Wir sind mit ihm, wie wir gestern gehört haben, verbunden, der im Himmel ist. Also mit dem verklärten Christus durch diese wunderbare Nabelschnur. Wir sind eins mit ihm. Und wenn ich jetzt behaupte, mein Leib gehört mir, ich kann mit mir machen, was ich will, das ist geklaut. Also privat gibt es nicht. Auch Jesus war nie privat. Können Sie nirgends finden im Evangelium, dass Jesus je privat war. Er war immer für alle. Immer. Er hat nie ein Privileg für sich in Anspruch genommen und Sie werden nirgends ein Wunder finden, das er für sich persönlich gewirkt hat. Er hat auch keine Steine in Brot verwandelt, wenn er Hunger hatte. Er hat nicht einmal das Privileg der Vögel und der Füchse in Anspruch genommen, die ihre Nester und ihre Höhlen haben. Nicht einmal das. Er wollte wirklich als Geschöpf Gottes hier auf der Erde leben, ganz wie jeder Mensch. Aber ohne das Privileg, dass der Mensch an sich reißt, indem er sich dann eine Zisterne baut. Also Jesus stellt in seiner Person das Kreuz des Menschseins dar, durch den Gehorsam, durch die mühevolle Arbeit, durch die Verborgenheit, durch die Alltagstreue, durch seine Heimatlosigkeit, durch seine Versuchungen, durch seine Müdigkeit, durch seine Erfolglosigkeit, durch die Undankbarkeit, die er erfährt, durch den Hunger, den er erleidet, durch Verleumdungen, die ihm Fallen stellen wollen, durch die Feindschaft und den Verrat und schließlich das Todesurteil und den Justizmord. Darin hat er sich das Kreuz des Menschseins aufgebürdet. Er wird als Außenseiter betrachtet, an den Rand gedrängt, obwohl er unübersehbar und unüberhörbar ist als Stein des Anstoßes, an dem niemand vorbeikommt. Dennoch erhebt er keinen Anspruch, lässt sich verleumden und demütigen. Von nun an hat die Leidensform einen neuen Namen bekommen. einen triumphalen Namen bekommen. Kreuz, das Kreuz. Deswegen schreibt der heilige Paulus, die Juden fordern Zeichen, die Griechen suchen Weisheit, wir dagegen verkündigen Christus als den Gekreuzigten, für Juden ein empörendes Ärgernis, für die Heiden eine Torheit. Denn ich hatte mich entschlossen, bei euch nichts zu wissen, außer Jesus Christus, und zwar als den Gekreuzigten. Das heißt, wir können aus dem Leiden, das uns aufgebürdet wird von Gott oder durch das Schicksal, wie wir sagen, aber es ist ja nichts losgelöst von ihm und seinem Willen, durch das Leiden können wir miterlösend wirken, wie wir das zu Anfang schon im Kolosserbrief gehört haben, wenn wir es sozusagen Christus geben, Leiden als Form der Liebe zu Gott und der Liebe zu den Menschen. Deswegen hat er zum Beispiel der Pater Maximilian Kolbe in Nepokalanow darauf hingewiesen, dass in dem Krankenrevier diejenigen sind, die die wichtigste Tätigkeit haben, nämlich ihr Leiden, ihre Krankheit aufzuopfern für die Kirche und für die Welt und mit dem Leiden Christi zu verbinden. Denn Christus will in uns sein Leiden ausleiden und durchleiden bis zum Ende der Welt. Das Leiden ist die eigentliche Taufe, die Jesus empfangen hat. Die Jordan-Taufe war nur ein Symbol der Solidarität, des Schreis nach Erlösung. Aber die eigentliche Taufe war das Eingetauchtsein in das Leiden und in den Tod. Es wäre ja noch so vieles zu sagen, aber wir müssen uns wieder mal an unseren zeitlichen Rahmen halten. Leiden ist ein unendliches Thema und wir können auch nicht auf alle bangen Fragen die richtige Antwort geben. Aber die Richtung stimmt ungefähr, die ich anzuzeigen versuchte. Ich möchte mit einem Gebet aus China enden. Herr, ich bat dich, gib mir ein Licht, damit ich sicheren Fußes der Ungewissheit entgehen kann. Aber du antwortetest, geh nur in die Dunkelheit und lege deine Hand in die meine. Das ist besser als ein Licht und sicherer als ein bekannter Weg. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist.
Das war der 9. Vortrag hier im Rahmen der Radio, unserer Radioexerzitien.